Aus dem Konferenzzentrum am Tempelplatz in Salt Lake City übertragen wir die Sonntagvormittagsversammlung der 189. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Bei der Konferenz sprechen Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor am Tempelplatz. Diese Sendung ist eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt. Präsident Dallin H. Oaks, erster Ratgeber in der ersten Präsidentschaft der Kirche, leitet diese Versammlung.
Brüder und Schwestern, wir begrüßen Sie zur Sonntagvormittagsversammlung der 189. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Präsident Russell M. Nelson, der den Vorsitz führt, hat mich gebeten, diese Versammlung zu leiten. Wir grüßen diejenigen, die diese Versammlung in aller Welt über Radio, Fernsehen, das Internet oder über Satellit mitverfolgen. Möge der Herr sie segnen. Wir begrüßen auch die heute Morgen anwesenden Generalautoritäten und führenden Amtsträger der Kirche. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor am Tempelplatz unter der Leitung von Mac Wilberg mit Andrew Unsworth und Brian Mathias an der Orgel. Der Chor hat diese Versammlung mit dem Lied Sing Praise to Him eröffnet und erfreut uns nun mit dem Lied O Fest wie ein Felsen. Danach spricht Elder Bradley D. Foster von den 70ern das Anfangsgebet. Ihm folgt der Chor mit dem Lied des Heilands Liebe.
Oh,
our Heavenly Father. Unser Vater im Himmel. An diesem Sonntagmorgen senken wir unser Haupt in Demut und voller Dankbarkeit und im Gebet. Wie dankbar wir doch sind für deinen wunderschönen Plan des Glücklichseins für deine Kinder, wo immer sie auch leben und wann sie gelebt haben. Für unsere Gelegenheit, miteinander zu helfen, unseren Brüdern und Schwestern zu helfen, damit sie zurückkehren können in unser himmlisches Zuhause. Wir lieben und sind dankbar für die lebenden Propheten und Apostel. Sie helfen uns, deinen Plan klar zu sehen. Segne diejenigen, die sich vorbereitet haben, zu uns zu sprechen und für uns zu singen. Hilf uns zu spüren, durch die Macht des Geistes, was wir als Einzelne empfangen müssen, durch persönliche Offenbarung. Möge der Heilige Geist diese Dinge in unser Herz schreiben. Darum bitten wir im heiligen Namen dessen, der all dies möglich macht. Im Namen unseres Erretters und Erlösers Jesus Christus. Amen.
Wir haben nun die Freude, von Elder Dale G. Renland vom Kollegium der Zwölf Apostel zu hören. Ihm folgt Schwester Sharon L. Eubank, erste Ratgeberin in der Präsidentschaft der Frauenhilfsvereinigung. Danach spricht Elder Quentin L. Cook vom Kollegium der Zwölf Apostel zu uns.
My dear brothers and sisters,
meine lieben Brüder und Schwestern, unser himmlischer Vater und Jesus Christus haben den Wunsch, jeden von uns zu segnen. Die Frage, wie man Zugang zu diesen Segnungen bekommt und sie erlangt, ist schon seit Jahrhunderten Gegenstand theologischer Debatten und Auseinandersetzungen. Einige behaupten, Segnungen müssten ausnahmslos verdient werden. Wir erhielten sie allein durch unsere Werke. Andere halten dagegen, dass Gott bereits entschieden habe, wen er segnen wird und auf welche Weise. Und dass diese Beschlüsse unveränderlich seien. Beide Standpunkte weisen grundlegende Mängel auf. Segnungen vom Himmel werden weder verdient, indem man fieberhaft Gutscheine für gute Taten sammelt, noch indem man ohnmächtig abwartet, ob man in der Segnungslotterie gewinnt. Nein, die Wahrheit ist viel differenzierter und entspricht vielmehr der Beziehung zwischen einem liebevollen himmlischen Vater und uns, seinem potenziellen Erben. Durch wiederhergestellte Wahrheit wissen wir, dass Segnungen niemals verdient werden. Vielmehr kommt es auf ein von Glauben beflügeltes Handeln unsererseits an, und zwar ständig und von Anfang an. Denken wir einmal darüber nach, wie wir Segnungen von Gott erhalten, und vergleichen wir himmlische Segnungen mit einem riesigen Holzstoß. Stellen Sie sich in der Mitte einen kleinen Stapel Kienspäne vor, auf denen eine Schicht Holzschnitzel liegt. Als nächstes kommen Stöcke, dann kleine Holzscheite und zum Schluss große Holzscheite. Dieser Holzstoß enthält eine enorme Menge Brennstoff, der tagelang Licht und Wärme erzeugen kann. Stellen Sie sich neben dem Holzstoß ein einzelnes Streichholz vor, eines mit einem Phosphorkopf. Um die Energie in diesem Holzstoß freizusetzen, muss man das Streichholz anstreichen und Kienspäne anzünden. Die Kienspäne fangen schnell Feuer und sorgen dafür, dass die größeren Holzstücke zu brennen beginnen. Sobald diese Verbrennung erst einmal beginnt, setzt sie sich fort, bis alles Holz verbrannt ist oder dem Feuer der Sauerstoff entzogen wird. Das Streichholz anstreichen und die Kienspäne anzünden sind kleine Taten, mit denen die im Holz schlummernde Energie freigesetzt wird. Bis das Streichholz angezündet wird, geschieht gar nichts. Ganz gleich, wie groß der Holzstoß ist. Wenn das Streichholz angezündet, aber nicht an die Kienspäne gehalten wird, ist die Menge an Licht und Wärme, die von ihm selbst ausgeht, winzig. Und die Verbrennungsenergie des Holzes wird nicht freigesetzt. Wenn zu irgendeinem Zeitpunkt Sauerstoff fehlt, bricht die Verbrennung ab. In ähnlicher Weise erfordern die meisten Segnungen, die Gott uns geben möchte, dass wir etwas tun. Dass wir aus unserem Glauben an Jesus Christus heraus handeln. Der Glaube an den Erlöser ist ein Grundsatz, der Handeln erfordert und Macht hat. Zuerst handeln wir voll Glauben, dann folgt die Macht, gemäß Gottes Willen und Zeitplan. Die Reihenfolge ist entscheidend. Was wir tun müssen, ist jedoch im Vergleich zu den Segnungen, die wir letztlich empfangen, immer winzig. Denken Sie an das, was sich zutrug, als die Israeliten auf dem Weg ins verheißene Land waren. Feuerschlangen mischten sich unter sie. Der Biss einer solchen Giftschlange war tödlich, aber wenn jemand gebissen wurde, konnte er jedoch geheilt werden, wenn er eine Kupferschlange ansah, die Mose gemacht und eine Stange aufgehängt hatte. Wie viel Kraft kostete es, etwas anzuschauen? Jeder, der hinsah, nahm die Mächte des Himmels in Anspruch und wurde geheilt. Andere Israeliten, die gebissen worden waren, blickten nicht zur Kupferschlange auf und starben. Vielleicht mangelte es ihnen an Glauben zu schauen. Vielleicht glaubten sie nicht, dass etwas so Einfaches die verheißene Heilung auslösen könne. Oder vielleicht verhärteten sie bewusst ihr Herz und lehnten die Weisung des Propheten Gottes ab. Der Grundsatz, wie man Segnungen, die von Gott ausgehen, aktivieren kann, ist ewig. Wie die Israeliten vor alters, müssen auch wir aus unserem Glauben an Jesus Christus heraus handeln, um gesegnet zu werden. Gott hat offenbart, es gibt ein Gesetz, das im Himmel vor den Grundlegungen dieser Welt unwiderruflich angeordnet wurde und auf dem alle Segnungen beruhen. Und wenn wir irgendeine Segnung von Gott erlangen, dann nur, indem wir das Gesetz befolgen, auf dem sie beruht. Dennoch verdient man sich eine Segnung nicht. Diese Vorstellung ist falsch. Aber man muss sich dafür bereit machen. Unsere Errettung kommt nur durch die Verdienste und die Gnade Jesu Christi zustande. Die Unermesslichkeit des Sühnopfers Christi steht dafür, dass der Holzstoß unbegrenzt ist. Unsere täglichen Taten sind im Vergleich dazu beinahe nichts. Aber sie sind nicht nichts und sie sind nicht unbedeutend. Im Dunkeln sieht man ein angezündetes Streichholz kilometerweit. Tatsächlich kann man es sogar im Himmel sehen. Denn kleine, von Glauben getragene Taten sind erforderlich, um die Verheißung Gottes zu entfachen. Um eine gewünschte Segnung von Gott zu erhalten, müssen wir voll Glauben handeln und bildlich gesprochen das Streichholz, von dem die himmlische Segnung abhängt, anzünden. Zum Beispiel dient das Gebet unter anderem dazu, die Segnungen zu erlangen, die Gott uns gewähren möchte, die aber davon abhängen, dass wir darum bitten. Alma rief um Gnade, und seine Qualen vergingen. Er wurde nicht länger von der Erinnerung an seine Sünden gemartert. Seine Freude überwältigte seine Qual, und das nur, weil er voll Glauben an Jesus Christus gebetet hatte. Die Aktivierungsenergie, die wir brauchen, besteht darin, genügend Glauben an Christus zu haben, damit wir Gott im Gebet aufrichtig bitten und dann, was die Antwort angeht, seinen Willen und Zeitplan annehmen können. Häufig erfordert die für Segnungen benötigte Aktivierungsenergie mehr als nur Aufblicken oder Bitten. Ständig wiederkehrende, von Glauben erfüllte Taten sind erforderlich. Mitte des 19. Jahrhunderts wies Brigham Young eine Gruppe von Heiligen der letzten Tage an, Arizona, eine Dürreregion in Nordamerika, zu erkunden und zu besiedeln. Nachdem sie Arizona erreicht hatten, ging ihnen das Wasser aus und sie befürchteten, umzukommen. Sie flehten Gott um Hilfe an. Bald fiel Regen und Schnee, sodass sie ihre Fässer mit Wasser erfüllen und ihr Vieh versorgen konnten. Dankbar und erfrischt kehrten sie nach Salt Lake City zurück und freuten sich über die Güte Gottes. Nach ihrer Rückkehr berichteten sie Brigham Young ausführlich von ihrer Expedition und erklärten, dass Arizona unbewohnbar sei. Als er sich den Bericht angehört hatte, fragte Brigham Young einen Mann im Raum, was er über die Expedition und das Wunder dachte. Dieser Mann, Daniel W. Jones, antwortete kurz und bündig: Ich hätte nachgefüllt, wäre weitergegangen und hätte noch einmal gebetet. Bruder Brigham legte Bruder Jones die Hand auf die Schulter und sagte: Das ist der Mann, der die nächste Expedition nach Arizona anführen wird. Wir alle können uns an Zeiten erinnern, als wir weitergemacht und noch einmal gebetet haben und Segnungen daraus hervorgingen. Was Michael und Marion Holmes erlebt haben, veranschaulicht diese Grundsätze. Michael und ich waren zur gleichen Zeit Gebietssiebziger. Ich freute mich immer sehr, wenn er in unseren Versammlungen zum Beten aufgefordert wurde, weil seine tiefe Geistigkeit sogleich offenkundig wurde. Er wusste, wie man mit Gott spricht. Ich hörte ihm sehr gerne zu beim Beten. Zu Beginn ihrer Ehe beteten Michael und Marion jedoch nicht und gingen auch nicht in die Kirche. Sie hatten mit 3 kleinen Kindern und einer erfolgreichen Baufirma viel zu tun. Michael hielt sich nicht für religiös. Eines Abends kam ihr Bischof zu ihnen nach Hause und forderte sie auf, von jetzt an zu beten. Nachdem der Bischof gegangen war, beschlossen Michael und Marion, es mit dem Beten zu versuchen. Bevor sie zu Bett gingen, knieten sie sich an der Bettkante nieder und Michael begann voller Unbehagen mit einem Gebet. Nach ein paar unbeholfenen Worten hielt Michael abrupt inne und sagte: Marion, ich kann das nicht. Als er aufstand und weggehen wollte, packte Marion ihn an der Hand, zog ihn auf die Knie zurück und sagte: Mike, Du kannst es. Versuche es noch einmal. Nach dieser Ermutigung sprach Michael ein kurzes Gebet. Familie Holmes begann regelmäßig zu beten. Ein Nachbar lud sie ein, in die Kirche zu kommen, und sie gingen. Als sie die Kapelle betraten und das Anfangslied hörten, flüsterte ihnen der Heilige Geist zu: Das ist wahr. Später half Michael unbemerkt und unaufgefordert, den Müll aus dem Gemeindehaus zu bringen. Dabei verspürte er die deutliche Eingebung: Das ist mein Haus. Michael und Marion nahmen Berufung in der Kirche an und waren in der Gemeinde und im Pfahl tätig. Sie wurden aneinander und an ihre drei Kinder gesiegelt. Es folgten weitere Kinder. Insgesamt wurden es 12. Zweimal wurde Bruder Holmes als Missionspräsident berufen, mit seiner Frau als Partnerin. Das erste schwerfällige Gebet war eine kleine, aber von Glauben erfüllte Tat, die Segnung des Himmels freisetzte. Familie Holmes nährte die Flammen des Glaubens, indem sie zur Kirche ging und anderen diente. Ihre treue Nachfolge Christi über viele Jahre hat eine Feuersbrunst ausgelöst, die bis heute inspirierend ist. Ein Feuer muss jedoch ständig mit Sauerstoff versorgt werden, damit das Holz sein volles Potenzial entfalten kann. Wie Michael und Marion Holmes gezeigt haben, erfordert der Glaube an Christus ständiges Handeln, damit die Flamme weiter brennt. Kleine Taten befeuern unsere Fähigkeit, den durch Bündnisse vorgezeichneten Weg zu gehen und führen zu den größten Segnungen, die Gott uns geben kann. Sauerstoff strömt jedoch nur, wenn wir im übertragenen Sinne dauernd in Bewegung sind. Manchmal müssen wir erst einen Bogen und einen Pfeil machen, bevor die Offenbarung an uns ergeht, wo wir nach Nahrung suchen sollen. Manchmal müssen wir erst Werkzeuge anfertigen, bevor Offenbarungen an uns ergehen, wie wir ein Schiff bauen sollen. Manchmal müssen wir auf Anweisung des Propheten des Herrn aus dem bisschen Öl und Mehl, das wir noch haben, damit ein kleines Gebäck backen, um einen Ölkrug zu erhalten, der niemals versiegt, und einen Mehltopf, der niemals leer wird. Und manchmal müssen wir ruhig sein und wissen, dass Gott Gott ist und auf seinen Zeitplan vertrauen. Wenn man irgendeine Segnung von Gott erhält, kann man daraus schließen, dass man sich an ein ewiges Gesetz, das den Empfang dieser Segnung regelt, gehalten hat. Denken Sie doch daran, dass sich dieses unwiderruflich angeordnete Gesetz nicht nach unserem Zeitempfinden richtet. Das bedeutet, dass wir Segnung nach dem Zeitplan Gottes erhalten. Selbst Propheten in alter Zeit sind auf der Suche nach ihrem himmlischen Zuhause im Glauben gestorben, haben die Verheißungen nicht erlangt, sondern sind nur von fern geschaut und gegrüßt. Wenn man eine gewünschte Segnung von Gott noch nicht empfangen hat, muss man sich nicht verrückt machen und sich fragen, was man denn noch tun kann. Halten wir uns stattdessen an den Rat von Joseph Smith: Lasst uns frohgemut alles tun, was in unserer Macht liegt, und dann mit größter Zuversicht ruhig stehen, um zu sehen, dass Gottes Arm offenbar werde. Manche Segnungen werden für einen späteren Zeitpunkt aufgespart, selbst für die tapfersten von Gottes Kindern. Vor 6 Monaten wurde ein auf das Zuhause ausgerichteter und von der Kirche unterstützter Plan vorgestellt, die Lehre zu lernen, den Glauben zu festigen und den Einzelnen und die Familie zu stärken. Präsident Russell M. Nelson hat verheißen, dass die Veränderungen uns helfen können, geistig zu überleben, unsere Freude am Evangelium zu vermehren und unsere Bekehrung zum Vater im Himmel und zu Jesus Christus zu vertiefen. Aber es liegt an uns, diese Segnungen in Anspruch zu nehmen. Jeder von uns hat die Aufgabe, den Leitfaden "Komm und folge mir nach" für den Einzelnen und die Familie aufzuschlagen und zu lesen, zusammen mit den Heiligen Schriften und weiterem Material zum Lehrplan "Komm und folge mir nach". Wir müssen mit unserer Familie und unseren Freunden darüber sprechen und unseren Sonntag so ausrichten, dass wir im übertragenen Sinne ein Feuer entzünden. Oder wir können diese Hilfen für uns bei uns zu Hause aufgestapelt liegen lassen. Dann bleibt die schlummernde Energie darin gefangen. Ich fordere Sie auf, gläubig die himmlische Macht zu aktivieren, um spezifische Segnungen von Gott zu empfangen. Üben Sie den Glauben aus, das Streichholz anzustreichen und das Feuer anzuzünden. Führen Sie den benötigten Sauerstoff zu, während Sie geduldig auf den Herrn warten. Darum bitte ich Sie und bete darum, dass der Heilige Geist Sie führe und leite, sodass Sie wieder in den Sprichwörtern beschriebene ehrliche Mann vielfachen Segen ernten. Ich bezeuge, dass Ihr Vater im Himmel und sein geliebter Sohn Jesus Christus leben, sich um Ihr Wohlergehen sorgen und Freude daran haben, Sie zu segnen. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Mein Büro im FHV-Gebäude bietet einen perfekten Blick auf den Salt Lake Tempel. Jeden Abend geht immer zur selben Zeit in der Dämmerung die Außenbeleuchtung des Tempels an. Der Tempel ist eine beständige, zuversichtschenkende Quelle des Lichts direkt vor meinem Fenster. Eines Abends im Februar blieb mein Büro ungewöhnlich düster, als die Sonne unterging. Ein Blick aus dem Fenster zeigte, dass der Tempel dunkel war. Die Beleuchtung war ausgefallen. Das stimmte mich plötzlich nachdenklich. Ich konnte die Türme des Tempels nicht sehen, die ich seit Jahren jeden Abend gesehen hatte. Ich sah Finsternis, wo ich Licht erwartete. Ich musste daran denken, dass die ständige Verbindung zur Quelle des Lichts, nämlich Jesus Christus, eine der wichtigsten Voraussetzungen für unseren Fortschritt ist. Er ist unsere Energiequelle, das Licht und das Leben der Welt. Wenn wir keine enge Verbindung zu ihm haben, sterben wir nach und nach geistig ab. Der Satan weiß das und versucht, den Druck auszunutzen, den die Welt auf uns ausübt. Er möchte unser Licht schwächen, unsere Verbindung unterbrechen und uns von unserer Energiequelle abschneiden, damit wir allein in der Finsternis zurückbleiben. Dieser Druck gehört für jeden zum Erdenleben dazu. Doch der Satan unternimmt alles, um uns zu isolieren und uns einzureden, nur uns ginge es so. Einige von uns sind von Trauer gelähmt. Wenn Schicksalsschläge uns übermannen, wenn das Leben so schmerzhaft ist, dass es uns den Atem nimmt, wenn wir, wie der Mann auf dem Weg nach Jericho, harte Schläge abbekommen haben und halbtot liegen gelassen wurden, dann kommt Jesus und gießt Öl auf unsere Wunden, hebt uns sanft hoch, bringt uns zu einer Herberge und sorgt für uns. Zu denen unter uns, die trauern, sagt er, ich werde die Lasten, die euch auf die Schultern gelegt sind, leicht machen, sodass ihr sie nicht mehr auf eurem Rücken spüren könnt, damit ihr mit Gewissheit wisst, dass ich, der Herr Gott, mich meines Volkes in seinen Bedrängnissen annehme. Christus heilt unsere Wunden. Einige von uns sind einfach schrecklich müde. Erle Holland hat gesagt, wir sollen nicht schneller laufen, als wir Kraft haben. Dennoch weiß ich, dass viele von Ihnen sehr, sehr schnell laufen und dass Ihre Kraft und Ihr seelischer Energievorrat oftmals nahezu erschöpft sind. Wenn Erwartungen uns erdrücken, können wir innehalten und den Vater im Himmel fragen, was wir weglassen können. Wir müssen im Leben auch lernen, was wir nicht tun brauchen. Doch selbst dann kann das Leben manchmal ermüdend sein. Jesus sichert uns zu, kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Christus ist bereit, das Joch mit uns zusammenzutragen und unsere Last mitzuziehen, damit sie leichter wird. Christus verschafft uns Ruhe. Einige von uns haben den Eindruck, nicht dazu zu passen. Aus unterschiedlichen Gründen fühlen wir uns manchmal nicht angenommen oder nicht annehmbar. Im Neuen Testament wird deutlich, wie sehr sich Jesus bemüht hat, auf alle möglichen Leute zuzugehen. Aussätzige, Steuereintreiber, Kinder, Galiläer, Dirnen, Frauen, Pharisäer, Sünder, Samariter, Witwen, römische Soldaten, Ehebrecher und rituell Unreine. In fast jeder Begebenheit kümmert er sich um jemanden, der in der Gesellschaft nicht anerkannt war. In Lukas 19 lesen wir die Geschichte vom obersten Zollpächter Jerichos, Zachäus. Er kletterte auf einen Baum, damit er Jesus vorbeigehen sehen konnte. Er arbeitete für die römische Regierung und wurde als korrupt und als Sünder angesehen. Jesus sah ihn auf dem Baum und rief ihm zu, Zachäus, komm schnell herunter, denn ich muss heute in deinem Haus bleiben. Als Jesus sah, wie gütig Zachäus war und was er für andere tat, nahm er sein Opfer an und sagte, heute ist diesem Haus Heil geschenkt worden, weil auch dieser Mann ein Sohn Abrahams ist. Christus sagte den Nephiten liebevoll, ich habe geboten, dass keiner von euch weggehen soll. Petrus gelangt in Apostelgeschichte 10 zu einer wichtigen Erkenntnis. Mir hat Gott gezeigt, dass man keinen Menschen unheilig oder unrein nennen darf. Von allen Jüngern Christi und allen Heiligen der letzten Tage wird ohne Ausnahme erwartet, einander mit wahrer Nächstenliebe zu begegnen. Jesus spricht dieselbe Einladung aus wie damals Zachäus. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn ihr meine Stimme hört und die Tür öffnet, werde ich bei euch eintreten und Mahl mit euch halten und ihr mit mir. Christus sieht uns auf unserem Baum. Einige von uns sind von Fragen zerrissen. Vor wenigen Jahren belasteten und beunruhigten mich Fragen, auf die ich keine Antwort finden konnte. In aller Früh an einem Samstagmorgen hatte ich dann einen Traum. In dem Traum sah ich ein Pavillon. Ich wusste, dass ich hineingehen sollte. Er bestand aus 5 Bögen. Die Fenster waren jedoch aus Stein. Ich sträubte mich. Ich wollte nicht hineingehen, weil die Dunkelheit und Enge mir Angst machten. Dann kam mir in den Sinn, dass Jareds Bruder mit viel Geduld Steine geschmolzen hatte, bis sie zu klarem Glas wurden. Glas ist Stein, dessen Aggregatzustand verändert wurde. Als der Herr die Steine von Jareds Bruder berührte, leuchteten sie und erhellten die dunklen Schiffe. Mit einem Mal wollte ich unbedingt in diesen Pavillon. Dort und nur dort konnte ich wirklich sehen. Die Fragen, die mich beschäftigten, waren dadurch nicht geklärt. Aber viel wichtiger war für mich die Frage, die sich mir nach dem Aufwachen stellte: Wie wirst du, so wie Jareds Bruder, deinen Glauben vergrößern, damit deine Steine in Licht verwandelt werden können? Mit unserem menschlichen Gehirn können wir Verständnis und Erkenntnis nur nach und nach erlangen. Ich kenne nicht alle Gründe, warum auf der Erde der Schleier zur anderen Seite so dicht ist. Aber wir befinden uns hier nicht in der Phase unserer Entwicklung, in der wir alle Antworten haben. Wir befinden uns in der Phase, in der wir Gewissheit oder manchmal Hoffnung entwickeln. Dass etwas, was wir nicht sehen, dennoch wahr ist. Es ist nicht immer leicht festzustellen, wie wir diese Gewissheit eigentlich erlangen. Aber sie erhält die Finsternis in uns. Jesus hat gesagt: Ich bin das Licht und das Leben und die Wahrheit der Welt. Wer nach Wahrheit sucht, fühlt sich manchmal zunächst eingeengt und wie von Fenstern aus Stein umringt. Doch wenn wir geduldig sind und voller Glauben Fragen stellen, kann Jesus unsere Steinfenster in Glas und Licht verwandeln. Christus ist Licht, dank dem wir sehen können. Einige von uns meinen, sie werden nie gut genug sein. Das Scharlachrot, das im Alten Testament als Färbemittel erwähnt wird, war nicht nur eine kräftige Farbe, sondern auch farbecht. Das heißt, die leuchtende Farbe blieb an der Wolle haften und verblasste nicht ganz gleich, wie oft man sie wusch. Der Satan schüchtert uns mit diesem Vergleich ein. Weiße Wolle, die scharlachrot gefärbt wurde, kann nie wieder weiß werden. Doch Christus hat verkündet: Hoch erhaben sind meine Wege über eure Wege. Das Wunder seiner Gnade besteht darin, dass sein scharlachrotes Blut uns wieder reinmacht, wenn wir von unseren Sünden umkehren. Es ist nicht logisch nachvollziehbar, aber dennoch wahr. Sind eure Sünden wie Scharlach, weiß wie Schnee werden sie. Sind sie rot wie Purpur, wie Wolle werden sie. Der Herr hat mit Nachdruck gesagt: Wer von seinen Sünden umgekehrt ist, dem ist vergeben. Und ich, der Herr, denke nicht mehr an sie. Mit anderen Worten: Komm, lass uns darüber sprechen. Du hast Fehler gemacht. Jeder sündigt. Komm zu mir und kehr um. Ich werde nicht mehr an deine Sünde denken. Du kannst errettet werden. Ich habe eine Aufgabe für dich. Christus macht Wolle wieder weiß. Aber was müssen wir jetzt konkret tun? Wie schaffen wir es, uns mit der Macht Jesu Christi wieder zu verbinden, wenn unser Licht nur noch flackert? Präsident Nelson hat es ganz einfach ausgedrückt. Der Schlüssel dazu ist, heilige Bündnisse einzugehen und zu halten. Es ist nicht kompliziert. Stellen Sie Christus in den Mittelpunkt Ihres Lebens. Wenn Sie den Eindruck haben, dass das Leuchtfeuer Ihres Zeugnisses zu flackern anfängt und sich Finsternis ausbreitet, fassen Sie neuen Mut. Halten Sie Ihre Versprechen gegenüber Gott. Stellen Sie Ihre Fragen. Schmelzen Sie geduldig Stein zu Glas. Wenden Sie sich Jesus zu, der Sie immer noch liebt. Jesus hat gesagt: Ich bin das Licht, das in der Finsternis leuchtet, und die Finsternis erfasst es nicht. Das heißt, ganz gleich, wie tief die Finsternis zu sein scheint, sie kann dieses Licht nicht auslöschen. Niemals. Sie können darauf vertrauen, dass das Licht Christi für sie leuchten wird. Wir und auch Menschen, die uns nahestehen, befinden uns manchmal kurzzeitig in Finsternis. Im Fall des Salt Lake Temples erhielt der Gebäudemanager fast augenblicklich einen Anruf. Es war den Leuten aufgefallen. Was war mit der Beleuchtung des Tempels los? Zuerst gingen Mitarbeiter zu jedem Verteilerkasten im Tempel und schalteten die Beleuchtung manuell wieder an. Danach wurden die Batterien der automatischen Steuerung ausgetauscht und geprüft, um festzustellen, was den Ausfall verursacht hatte. Es ist schwierig, das Licht alleine wieder zum Leuchten zu bringen. Wir brauchen Freunde. Wir brauchen einander. Wie die Tempelmitarbeiter können wir uns gegenseitig unterstützen, indem wir uns persönlich umeinander kümmern, unsere geistige Batterie wieder aufladen und reparieren, was kaputt gegangen ist. Wie auf dem Tempelplatz zur Weihnachtszeit sind wir vielleicht nur eine kleine Glühbirne an einem Baum. Wir lassen unser kleines Licht trotzdem leuchten und alle gemeinsam ziehen wir damit Millionen Menschen an, zum Haus des Herrn zu kommen. Am besten ist, wenn wir tun, wozu Präsident Nelson uns aufgefordert hat, und dafür sorgen, dass wir und die Menschen, die uns wichtig sind, das Licht des Erretters haben, indem wir einfach unsere Bündnisse einhalten. Der Herr belohnt unsere Treue in vielfältiger Weise mit seiner Macht und mit Freude. Ich bezeuge, dass Sie geliebt werden. Der Herr weiß, wie sehr Sie sich anstrengen. Sie machen Fortschritt. Machen Sie weiter. Er sieht alle verborgenen Opfer und rechnet sie Ihnen und denen, die Sie lieben, zum Guten an. Ihre Arbeit ist nicht umsonst. Sie sind nicht allein. Sogar sein Name, Immanuel, heißt Gott mit uns. Er ist ganz gewiss bei Ihnen. Gehen Sie auf dem durch Bündnisse vorgezeichneten Weg ein paar Schritte weiter, selbst wenn es zu dunkel ist, um weit sehen zu können. Das Licht wird wiederkehren. Ich bezeuge, dass diese Worte Jesu wahr sind. Sie sind von Licht erfüllt. Naht euch mir, und ich werde mich euch nahen. Sucht mich eifrig, dann werdet ihr mich finden. Bittet, und ihr werdet empfangen. Klopfet an, und es wird euch aufgetan werden. Im Namen Jesu Christi. Amen.
My dear brothers and sisters,
meine lieben Brüder und Schwestern, dies ist eine einmalige und entscheidende Zeit in der Geschichte. Es ist ein Segen, in der letzten Evangeliumszeit vor dem zweiten Kommen des Erretters zu leben. Gegen Beginn dieser Evangeliumszeit, im Jahr 1829, ein Jahr vor der offiziellen Gründung der Kirche, wurde eine uns lieb gewordene Offenbarung empfangen, in der verkündet wurde, ein wunderbares Werk sei im Begriff hervorzukommen. Diese Offenbarung bestätigt, dass diejenigen, die den Wunsch haben, Gott zu dienen, durch Glauben, Hoffnung, Nächstenliebe und Liebe das Auge nur auf die Herrlichkeit Gottes gerichtet zu einem solchen Dienst befähigt werden. Die Nächstenliebe nämlich, die reine Christusliebe, umfasst Gottes ewige Liebe zu allen seinen Kindern. Ich möchte heute hervorheben, welche wichtige Rolle diese Art Liebe bei der Missionsarbeit, bei der Tempelarbeit und der Familienforschung und bei der auf das Zuhause ausgerichteten, von der Kirche unterstützten Religionsausübung der Familie spielt. Liebe zum Erretter und Liebe zu unseren Mitmenschen ist die wichtigste Eigenschaft und Motivation für das Betreuen und die geistigen Ziele, die unser lieber Prophet, Präsident Russell M. Nelson, uns mit den 2018 angekündigten Anpassungen vorgegeben hat. Ich kam schon früh mit der Beziehung zwischen Missionsarbeit und Liebe in Berührung. Als ich 11 Jahre alt war, empfing ich meinen patriarchalischen Segen von einem Patriarchen, der zugleich mein Großvater war. In diesem Segen hieß es unter anderem: Ich segne dich mit großer Liebe zu deinen Mitmenschen, denn du sollst berufen sein, der Welt das Evangelium zu bringen, um Seelen für Christus zu gewinnen. Ich verstand selbst in so jungen Jahren, dass die Verkündigung des Evangeliums auf einer großen Liebe zu allen Kindern des Vaters im Himmel beruht. Als Generalautoritäten, die vor 15 Jahren mit der Anleitung Verkündet mein Evangelium betraut waren, kamen wir zu dem Schluss, dass die Eigenschaft Liebe für die Missionsarbeit in unserer Zeit unerlässlich ist, wie sie es schon immer war. Kapitel 6 über Eigenschaften, wie Christus sie besitzt, darunter Nächstenliebe und Liebe, war bei den Missionaren schon immer das beliebteste Kapitel. Als Sendboten des Erretters verspüren die meisten Missionare diese Art Liebe. Und wenn dies der Fall ist, ruht Segen auf ihren Bemühungen. Wenn die Mitglieder von dieser Art Liebe, die man haben muss, wenn man dem Herrn bei seinem Ziel helfen will, eine Vorstellung bekommen, wird das Werk des Herrn verwirklicht. Ich durfte bei einem wunderbaren Beispiel dieser Art Liebe eine kleine Rolle spielen. Als ich Präsident des Gebiets Pazifische Inseln war, erhielt ich einen Anruf von Präsident R. Wayne Shute. Als junger Mann war er in Samoa auf Mission gewesen. Später war er als Missionspräsident nach Samoa zurückgekehrt. Als er mich anrief, war er Präsident des Apia-Tempels in Samoa. Elder O. Vincent Halleck, der jetzt Gebietspräsident im Pazifikraum ist, hatte zu der Zeit, als Präsident Shute Missionspräsident war, zu den jungen Missionaren gehört. Präsident Shute mochte und achtete Vince und dessen Familie sehr. Die meisten von ihnen gehörten der Kirche an. Aber der Vater von Vince, Otto Halleck, der Patriarch der Familie, die teils aus Deutschland, teils aus Samoa stammte, war kein Mitglied. Präsident Shute wusste, dass ich eine Pfarrkonferenz und andere Versammlungen in amerikanisch Samoa besuchte und fragte mich, ob ich nicht bei Otto Halleck zu Hause übernachten wolle, um vielleicht mit ihm über das Evangelium zu sprechen. Meine Frau Mary und ich übernachteten also bei Otto und seiner Frau Dorothy in ihrem schönen Haus. Beim Frühstück kam ich auf das Evangelium zu sprechen und fragte Otto Halleck, ob er sich nicht mit den Missionaren treffen wolle. Er lehnte freundlich, aber entschieden ab. Er sagte, er freue sich, dass viele aus seiner Familie der Kirche Jesu Christi angehören. Doch er wies mit Nachdruck darauf hin, dass einige seiner samoanischen Vorfahren mütterlicherseits zu den ersten christlichen Geistlichen Samoas gehört hatten und er fühlte sich ihrem traditionellen christlichen Glauben verpflichtet. Dennoch verabschiedeten wir uns als Freunde. Später, als Präsident Gordon B. Hinckley Vorbereitungen für die Weihung des Suva-Tempels in Fidschi traf, rief sein Privatsekretär Bruder Don Staley mich in Neuseeland an, um Vorkehrungen zu treffen. Präsident Hinckley wollte von Fidschi nach amerikanisch Samoa fliegen und mit den Heiligen dort zusammenkommen. Es wurde ein Hotel vorgeschlagen, das man schon bei einem früheren Besuch genutzt hatte. Ich fragte, ob ich etwas anderes arrangieren dürfe. Bruder Staley meinte, gern, Sie sind der Gebietspräsident. Sofort rief ich Präsident Shute an und erzählte ihm, dass wir vielleicht eine zweite Chance hätten, unserem Freund Otto Halleck geistig Segen zu bringen. Diesmal sollte Präsident Gordon B. Hinckley der Missionar sein. Ich fragte ihn, ob man es den Hallecks zumuten könne, alle aus Präsident Hinckleys Reisegruppe zu beherbergen. Präsident Hinckley und seine Frau, ihre Tochter Jane sowie Elder Jeffrey R. Holland und seine Frau gehörten auch dazu. Präsident Shute sprach mit der Familie und arrangierte alles. Als wir nach der Tempelweihung aus Fidschi eintrafen, wurden wir herzlich empfangen. Wir sprachen an diesem Abend zu tausenden samoanischen Mitgliedern und begaben uns anschließend zum Anwesen der Familie Halleck. Als wir uns am nächsten Morgen zum Frühstück zusammenfanden, hatten sich Präsident Hinckley und Otto Halleck bereits angefreundet. Ich fand es interessant, dass sie im Grunde das gleiche Gespräch führten, wie ich mit Otto über ein Jahr zuvor. Als Otto sich anerkennend über unsere Kirche äußerte, aber noch einmal seine Verpflichtung gegenüber seiner eigenen Kirche bekräftigte, legte Präsident Hinckley ihm die Hand auf die Schulter und meinte, Otto, das reicht nicht. Du musst einfach Mitglied der Kirche Jesu Christi sein. Dies ist die Kirche des Herrn. Man konnte förmlich sehen, wie aller Widerstand von Otto abfiel und er auf einmal für Präsident Hinckleys Worte offen war. Dies war der Beginn weiterer missionarischer Gespräche und einer geistigen Demut, die dazu führte, dass sich Otto Halleck gut ein Jahr später taufen und konfirmieren ließ. Ein Jahr darauf wurde Familie Halleck im Tempel als ewige Familie aneinander gesiegelt. Was mich bei diesem unglaublichen Erlebnis die ganze Zeit hindurch tief berührte, waren die überragende, fürsorgliche Liebe, die Präsident Wayne Shute seinem ehemaligen Missionar, der Vince Halleck, entgegenbrachte. Und sein Wunsch, die gesamte Familie Halleck als ewige Familie vereint zu sehen. Wenn es darum geht, Israel zu sammeln, müssen wir unser Herz auf diese Art Liebe einstellen und dürfen uns nicht von reinem Pflichtgefühl oder Schuldgefühlen lenken lassen. Stattdessen müssen wir Liebe aufbringen und uns in dem Werk, der Welt die Botschaft, das geistige Wirken und die Mission des Erretters zu verkünden, als Partner Gottes sehen. Als Mitglieder können wir unsere Liebe zum Erretter und zu unseren Brüdern und Schwestern in aller Welt dadurch zeigen, dass wir einfache Einladungen aussprechen. Der neue Versammlungsablauf am Sonntag bietet den Mitgliedern eine ausgezeichnete Gelegenheit, Freunde und Bekannte liebevoll und mit Erfolg einzuladen, zu kommen und zu sehen und die Kirche selbst zu erleben. Einer geistigen Abendmahlsversammlung, die hoffentlich so heilig ist, wie Elder Holland gestern sagte, folgt eine 50-minütige Versammlung, in der das Neue Testament und der Erretter oder eine bedeutende Konferenzansprache, in der es ebenfalls vor allem um den Erretter und seine Lehren geht, im Mittelpunkt stehen. Einige FFV-Schwestern haben sich gefragt, warum sie zusammen mit den Mitgliedern der Priestertumskollegien den Auftrag erhalten haben, bei der Sammlung mitzuwirken. Es gibt Gründe dafür und Präsident Nelson hat viele davon bei der letzten Generalkonferenz genannt. Er schloss mit den Worten: Ohne sie ist die Sammlung Israels einfach nicht möglich. Heutzutage können wir uns glücklich schätzen, dass etwa 30% unserer Vollzeitmissionare Schwestern sind. Dies ist ein weiterer begründeter Ansporn für die FFV-Schwestern, liebevoll das Evangelium zu verkünden. Es ist also notwendig, dass wir alle, Männer, Frauen, Jugendliche und Kinder, uns liebevoll und mitfühlend der geistigen Aufgabe widmen, das Evangelium Jesu Christi zu verbreiten. Wenn wir liebevoll, freundlich und demütig sind, werden viele unsere Einladung annehmen. Diejenigen, die unsere Einladung nicht annehmen, bleiben trotzdem unsere Freunde. Die Liebe ist auch das Wichtigste bei unseren Bemühungen, durch Tempelarbeit und Familienforschung Israel auf der anderen Seite des Schleiers zu sammeln. Wenn wir erkennen, welche Prüfungen und Beschwernisse sich unsere Vorfahren gegenüber sahen, nehmen unsere Liebe und Wertschätzung für sie zu. Unsere Bemühungen bei der Tempelarbeit und Familienforschung wurden durch die neuen Anpassungen des Versammlungsablaufs am Sonntag und der Altersgrenzen in den Klassen und Kollegien der Jugendlichen außerordentlich gestärkt. Durch diese Veränderungen wird die Aufmerksamkeit schon früher und intensiver auf unsere Vorfahren und die Sammlung Israels auf der anderen Seite des Schleiers gelenkt. Sowohl die Tempelarbeit als auch die Familienforschung erfahren dadurch großen Aufschwung. Das Internet ist ein wertvolles Hilfsmittel und das Zuhause ist jetzt unser wichtigstes Center für Familiengeschichte. Unsere jungen Mitglieder sind außerordentlich geschickt bei der Familienforschung und sind geistig motiviert, sich für ihre Vorfahren taufen zu lassen, die sie lieben und schätzen gelernt haben. Seit der Änderung, die es vielen Elfjährigen ermöglicht, an Taufen für Verstorbene teilzunehmen, berichten Tempelpräsidenten aus der ganzen Welt von erheblich mehr Tempelbesuchern. Ein Tempelpräsident hat uns mitgeteilt, dass die Besucherzahl für Taufen auffallend zugenommen hat. Und dass mehr Familien kommen, seit auch die Elfjährigen in den Tempel gehen dürfen. Schon in ihren jungen Jahren verspüren sie offenbar Achtung vor der heiligen Handlung, an der sie teilnehmen, und wissen, welchem Zweck sie dient. Es ist wunderbar, das zu beobachten. Ich weiß, dass unsere Führungsbeamten in der PV und bei den Jugendlichen Familienforschung und Tempelarbeit zu einem Hauptanliegen machen und dies auch weiterhin tun werden. Die FFV-Schwestern und die Brüder im Priestertum können liebevoll mithelfen und sowohl ihrer eigenen Aufgabe bei der Tempelarbeit und der Familienforschung nachkommen, als auch Kinder und Jugendliche unterstützen und sie daran bestärken, Israel auf der anderen Seite des Schleiers zu sammeln. Das ist vor allem in der Familie und am Sabbat wichtig. Ich verheiße Ihnen, wenn unsere Jugendlichen und Familien liebevoll an heiligen Handlungen für ihre Vorfahren teilnehmen, werden sie dies in einer immer schlechter werdenden Welt stärken und schützen. Ich bezeuge auch persönlich, dass Präsident Russell M. Nelson tiefgreifende Offenbarungen zum Tempel und zur Tempelarbeit empfangen hat. Der neue Schwerpunkt darauf, das Evangelium vor allem zu Hause zu lernen und zu leben, sowie die von der Kirche bereitgestellten Hilfen, bieten die großartige Gelegenheit, ewige Familien und einzelne Mitglieder liebevoll darauf vorzubereiten, Gott zu begegnen und bei ihm zu leben. Wenn ein Mann und eine Frau im Tempel gesiegelt werden, treten sie in die heilige Ordnung der Ehe, eine Ordnung des Priestertums, im neuen und immerwährenden Bund ein. Gemeinsam erhalten und empfangen sie Priestertumssegnungen und die Berechtigung, die Angelegenheiten ihrer Familie zu leiten. Frauen und Männer haben einzigartige Aufgaben, wie in der Proklamation zur Familie dargelegt wird. Aber ihre Verantwortung ist von gleichem Wert und gleicher Bedeutung. Sie haben die gleiche Berechtigung, Offenbarung für ihre Familie zu empfangen. Wenn sie in Liebe und Rechtschaffenheit zusammenarbeiten, ruht der Segen des Himmels auf ihren Entscheidungen. Wer bestrebt ist, den Willen des Herrn für sich und für seine Familie zu erfahren, muss nach Rechtschaffenheit, Sanftmut, Güte und Liebe streben. Demut und Liebe zeichnen diejenigen aus, die bemüht sind, den Willen des Herrn, insbesondere für ihre Familie, zu erfahren. Sich selbst vervollkommnen, sich für die Segnungen, die mit Bündnissen einhergehen, würdig machen und sich vorbereiten, Gott zu begegnen, ist die Aufgabe jedes Einzelnen. Wir müssen eigenständig sein und eifrig bestrebt, unser Zuhause zu einer Zuflucht vor den Stürmen, die uns umgeben, zu machen und zu einem Schutzraum für den Glauben. Eltern haben die Aufgabe, ihre Kinder liebevoll zu unterweisen. Ein Zuhause, das von Liebe erfüllt ist, ist eine Freude, eine Wonne und buchstäblich ein Himmel auf Erden. Das Lieblingslied meiner Mutter war »Wo die Liebe wohnt«. Immer wenn sie die erste Strophe hörte, »Schönheit leuchtet überall, wo die Liebe wohnt«, war sie sichtlich gerührt und hatte Tränen in den Augen. Uns Kindern war bewusst, dass wir in einem solchen Zuhause lebten. Für sie hatte das einen ganz hohen Stellenwert. Neben der liebevollen Atmosphäre in der Familie hat Präsident Nelson auch Wert darauf gelegt, dass wir Mediennutzung begrenzen, wenn sie uns von unseren wichtigsten Zielen abbringt. Eine Anpassung, die fast jeder Familie nutzt, besteht darin, das Internet, die sozialen Medien und das Fernsehen zu einem dienstbaren Geist zu machen, statt sich davon ablenken oder gar beherrschen zu lassen. Der Kampf um die Seelen aller, aber besonders der Kinder, findet oft zu Hause statt. Als Eltern müssen wir dafür sorgen, dass Medieninhalte erbaulich, dem Alter angemessen und mit der liebevollen Atmosphäre, die wir zu schaffen versuchen, im Einklang sind. Die Unterweisung in der Familie muss klar und überzeugend sein, zugleich aber auch vom Heiligen Geist, von Freude und von Liebe erfüllt. Ich verheiße Ihnen, wenn wir uns auf unsere Liebe zum Erretter und auf sein Sühnopfer konzentrieren und ihn zum Ausgangspunkt unserer Bemühungen machen, Israel auf beiden Seiten des Schleiers zu sammeln, uns andere anzunehmen und uns persönlich darauf vorzubereiten, Gott zu begegnen, verringert sich der Einfluss des Widersachers und die Freude und der Friede des Evangeliums erfüllen unser Zuhause mit christlicher Liebe. Ich gebe Zeugnis für diese auf der Lehre beruhenden Verheißungen und lege voller Gewissheit Zeugnis ab für Jesus Christus und sein Sühnopfer, das er für uns vollbracht hat. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Die Anwesenden singen nun gemeinsam mit dem Chor das Lied »Kommt, ihr Kinder Gottes«, Nummer 31 im Gesangbuch. Nach dem Gesang hören wir von Elder D. Todd Christofferson vom Kollegium der 12 Apostel. Ihm folgt Bruder Ted R. Callister, der gestern Nachmittag als Präsident der Sonntagsschule aus seinem wunderbaren Dienst entlassen wurde.
Dies ist die 189. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage.
In 2 Wochen feiern wir Ostern. Die Auferstehung bestätigt, dass Jesus Christus ein Gott ist und dass es Gott Vater tatsächlich gibt. Unsere Gedanken wenden sich dem Erretter zu und wir sinnen über sein unvergleichliches Leben und die unendliche Macht seines großen Sühnopfers nach. Ich hoffe, wir denken auch über seine noch ausstehende Wiederkehr nach, wenn er dann als König der Könige regieren und als Herr der Herren herrschen wird. Vor einiger Zeit nahm ich in Buenos Aires an einer Tagung mit Führungspersönlichkeiten verschiedenster Glaubensrichtungen teil. Es war unverkennbar, dass sie ihre Mitmenschen liebten. Sie waren entschlossen, Leid zu lindern und den Menschen zu helfen, sich über Unterdrückung und Armut zu erheben. Ich dachte über die zahlreichen humanitären Unternehmungen dieser Kirche nach, darunter Projekte, bei denen wir mit einigen der bei der Tagung vertretenen Glaubensgemeinschaften zusammenarbeiteten. Ich war sehr dankbar, dass die Mitglieder der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage so freigebig sind. Denn dadurch wird ein solch christliches Dienen möglich. In diesem Augenblick bestätigte der Heilige Geist mir zweierlei. Erstens ist es von größter Bedeutung, dass man sich zeitlicher Bedürfnisse annimmt und dies muss fortgesetzt werden. Der zweite Punkt war unerwartet, jedoch eindringlich und unmissverständlich, und zwar, dass es über selbstloses Dienen hinaus von überragender Bedeutung ist, die Welt auf das zweite Kommen des Herrn Jesus Christus vorzubereiten. Wenn er kommt, werden Unterdrückung und Ungerechtigkeit nicht nur zurückgehen, sondern aufhören. Auch der Wolf wird dann beim Lamm wohnen und der Leopard wird beim Böcklein lagern und das Kalb und der junge Löwe und Mastvieh beisammen. Und ein kleines Kind wird sie führen. Sie werden nicht verletzen noch zerstören auf meinem ganzen heiligen Berg, denn die Erde wird voll sein von der Erkenntnis des Herrn, wie die Wasser das Meer bedecken. Armut und Leid werden nicht nur zurückgehen, sondern gänzlich verschwinden. Sie werden keinen Hunger und keinen Durst mehr leiden, und weder Sonnenglut noch irgendeine sengende Hitze wird auf ihnen lasten. Denn das Lamm in der Mitte vor dem Thron wird sie weiden und zu den Quellen führen, aus denen das Wasser des Lebens strömt. Und Gott wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Sogar den Schmerz und Kummer des Todes wird es nicht mehr geben. An jenem Tag wird ein Kind nicht sterben, ehe es alt ist, und sein Leben wird wie das Alter eines Baumes sein. Und wenn es stirbt, wird es nicht schlafen, das heißt in der Erde, sondern wird in einem Augenblick verwandelt werden und wird entrückt werden, und seine Ruhe wird herrlich sein. Also ja, tun wir, was in unserer Macht steht, um schon jetzt Leid und Kummer zu lindern. Und widmen wir uns eifriger den Vorbereitungen, die für den Tag erforderlich sind, da Schmerz und Böses gänzlich enden, an dem Christus persönlich auf der Erde regieren wird und die Erde erneuert werden und ihre paradiesische Herrlichkeit empfangen wird. Es wird ein Tag der Erlösung und des Gerichts sein. Der anglikanische Bischof von Durham, Dr. N.T. Wright, hat treffend beschrieben, wie wichtig das Sühnopfer Christi, die Auferstehung und das Gericht dabei sind, Unrecht zu überwinden und alles wieder ins rechte Lot zu bringen. Er sagte, Gott hat einen Tag festgesetzt, an dem er die Welt in der rechten Weise von einem Mann richten lassen wird, den er dazu bestimmt hat. Und darüber hat er allen Menschen Gewissheit verschafft, indem er diesen Mann von den Toten auferweckt hat. Die Tatsachen im Zusammenhang mit Jesus von Nazareth und insbesondere im Zusammenhang mit seiner Auferstehung von den Toten bilden die Grundlage für die Gewissheit, dass die Welt nicht dem Zufall überlassen ist. Sie ist letzten Endes kein Chaos. Wenn wir zur gegenwärtigen Zeit Gerechtigkeit üben, begeben wir uns nicht ins Ungewisse, so als wollten wir ein Gebäude stützen, das schließlich doch in sich zusammenstürzen muss, oder ein Auto reparieren, das nichts vor dem Schrottplatz bewahren kann. Als Gott Jesus von den Toten auferweckte, war dies das mikrokosmische Ereignis, das schließlich makrokosmisch die Urteilsverkündung im Kern in sich barg, den Samen der vollendeten Hoffnung. Gott verkündete auf die überzeugendste Weise, die man sich vorstellen kann, dass Jesus von Nazareth tatsächlich der Messias war. Es ist die größte Ironie der Geschichte, dass Jesus selbst ein grausames und ungerechtes Urteil erduldete und sich an den Ort begab, der all die unzähligen Grausamkeiten und Ungerechtigkeiten der Geschichte symbolisierte und in sich vereinigte, um dieses Chaos, diese Finsternis, diese Grausamkeit und diese Ungerechtigkeit in sich selbst zu ertragen und ihnen ihre Macht zu entziehen. Während der zuvor erwähnten Tagung in Buenos Aires führte mir der Geist ganz deutlich vor Augen, dass die Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage in einzigartiger Weise bevollmächtigt und beauftragt ist, die für das zweite Kommen des Herrn erforderlichen Vorbereitungen zu treffen. Tatsächlich ist sie genau zu diesem Zweck wiederhergestellt worden. Findet man denn irgendwo sonst ein Volk, das die jetzige Zeit als die prophetische Fülle der Zeiten akzeptiert, für die Gott beschlossen hat, alles in Christus zusammenzufassen? Wenn man hier keine Gemeinschaft findet, die vollbringen möchte, was für die Lebenden und auch die Verstorbenen als Vorbereitung auf diesen Tag vollbracht werden muss, wenn man hier keine Organisation findet, die willens ist, enorme Mengen an Zeit und Geld dafür aufzuwenden, ein Bundesvolk zu sammeln und vorzubereiten, das bereit ist, den Herrn zu empfangen, findet man es nirgendwo. 1831 richtete der Herr diese Worte an die Kirche. Die Schlüssel des Reiches Gottes sind dem Menschen auf Erden überantwortet und von da an wird das Evangelium bis an die Enden der Erde hinrollen. Ruft den Herrn an, damit sein Reich auf der Erde vorwärts schreite, damit ihre Bewohner es empfangen mögen und bereit sein für die kommenden Tage, in denen des Menschen Sohn im Himmel herabkommen wird, angetan mit dem hellen Glanz seiner Herrlichkeit, um dem Reich Gottes zu begegnen, das auf Erden errichtet ist. Wie können wir uns jetzt schon auf diesen Tag vorbereiten? Wir können uns als Volk vorbereiten, wir können das Bundesvolk des Herrn sammeln und wir können mithelfen, das Versprechen der Errettung einzulösen, das unseren Vätern, unseren Vorfahren gemacht wurde. All dies muss in einem erheblichen Ausmaß geschehen, bevor der Herr erneut kommt. Zunächst, und das ist von entscheidender Bedeutung für die Wiederkehr des Herrn, muss es auf der Erde ein Volk geben, das bereit ist, ihn bei seinem Kommen zu empfangen. Er hat erklärt, dass diejenigen, die an diesem Tag auf der Erde verbleiben, vom Geringsten bis zum Größten von der Erkenntnis des Herrn erfüllt sein werden und Aug in Auge sehen werden und ihre Stimme erheben werden und mit vereinter Stimme dieses neue Lied singen, nämlich »Der Herr hat Zion wiedergebracht, der Herr hat alles in eins zusammengeführt«, der Herr hat Zion von oben herniedergebracht, der Herr hat Zion von unten heraufgebracht. In alter Zeit hat Gott die rechtschaffene Stadt Zion zu sich genommen. Im Gegensatz dazu wird in den letzten Tagen ein neues Zion den Herrn bei seiner Wiederkehr empfangen. Zion ist die im Herzen Reinen, Menschen, die eines Herzens und eines Sinnes sind und die in Rechtschaffenheit leben, ohne dass es unter ihnen Arme gibt. Der Prophet Joseph Smith hat erklärt, wir müssen die Errichtung Zions als unser wichtigstes Ziel ansehen. Wir bauen Zion in unserem Zuhause, in unseren Gemeinden, Zweigen und Pfählen durch Einigkeit, Frömmigkeit und Nächstenliebe auf. Man muss allerdings einräumen, dass der Aufbau Zions in aufgewühlten Zeiten erfolgt, an einem Tag des Grimms, einem Tag des Brennens, einem Tag der Verwüstung, des Weinens, des Trauerns und des Klagens. Und wie ein Wirbelsturm wird er über das ganze Antlitz der Erde kommen, spricht der Herr. Daher wird das Sammeln in den Pfählen zu einem Schutz und zu einer Zuflucht vor dem Sturm und vor dem Grimm, wenn diese unvermischt über die ganze Erde ausgegossen werden. Wie schon in früheren Zeiten üblich, versammeln wir uns oft, um zu fasten und zu beten und miteinander über das Wohlergehen unserer Seele zu sprechen und um zum Gedächtnis des Herrn Jesus Brot und Wasser zu uns zu nehmen. Wie Präsident Russell M. Nelson bei der Generalkonferenz im vergangenen Oktober erklärt hat, verfolgt die Kirche schon lange das Ziel, alle Mitglieder dabei zu unterstützen, ihren Glauben an unseren Herrn Jesus Christus und an sein Sündopfer zu vergrößern und mit Gott Bündnisse einzugehen und zu halten, sowie ihre Familie zu stärken und aneinander zu siegeln. Daran anknüpfend weist er auch darauf hin, wie bedeutsam die Tempelbündnisse und die Sabbatheiligung sind und dass man sich täglich am Evangelium weidet, und zwar vor allem zu Hause, was dann von einem ganzheitlichen Lehrplan in der Kirche unterstützt wird. Wir wollen den Herrn kennen und wir wollen ihn erkennen. Eines der Grundziele beim Aufbau Zions ist die Sammlung des Bundesvolks des Herrn aus seiner langen Zerstreuung. Wir glauben an die buchstäbliche Sammlung Israels und die Wiederherstellung der 10 Stämme. Alle, die umkehren, an Christus glauben und sich taufen lassen, zählen zu seinem Bundesvolk. Der Herr selbst hat prophezeit, dass vor seiner Wiederkehr das Evangelium in der ganzen Welt verkündet wird, um sein Volk, das vom Haus Israel ist, zurückzugewinnen, und dann wird das Ende kommen. Die Prophezeiung Jeremias erfüllt sich gerade. Darum siehe, die Tage kommen, Spruch des Herrn, da sagt man nicht mehr, so wahr der Herr lebt, der die Söhne Israels aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat, sondern so wahr der Herr lebt, der die Söhne Israels aus dem Nordland und aus allen Ländern, in die er sie verstoßen hatte, heraufgeführt hat. Ich bringe sie zurück in ihr Heimatland, das ich ihren Vätern gegeben habe. Präsident Nelson hat wiederholt betont, dass die Sammlung Israels das Wichtigste ist, was heute auf der Erde stattfindet. Nichts lässt sich mit ihrem Ausmaß vergleichen, nichts lässt sich mit ihrer Wichtigkeit vergleichen, nichts lässt sich mit ihrer Erhabenheit vergleichen. Und wenn Sie sich dafür entscheiden, können Sie ein wichtiger Teil davon werden. Die Heiligen der letzten Tage waren schon immer missionarisch gesinnt. Hunderttausende haben seit Beginn der Wiederherstellung Missionsberufungen angenommen. Zehntausende sind jetzt gerade auf Missionen. Und wie Elder Quentin L. Cook gerade aufgezeigt hat, können wir alle uns in einfacher und ganz natürlicher Weise beteiligen und liebevoll andere einladen, zu uns in die Kirche oder zu uns nach Hause zu kommen und sich unserem Kreis anzuschließen. Die Veröffentlichung des Buches Mormon war das Signal, mit dem die Sammlung begann. Das Buch Mormon selbst ist das Werkzeug für Sammlung und Bekehrung. Ebenso wichtig für die Vorbereitung auf das zweite Kommen sind die großen Bemühungen um die Erlösung unserer Vorfahren. Der Herr hat verheißen, vor dem zweiten Kommen, dem großen und furchtbaren Tag des Herrn, den Propheten Elia zu senden, um das Priestertum zu offenbaren und die Verheißungen, die den Vätern gemacht worden sind, den Kindern ins Herz zu pflanzen. Elia ist gekommen, wie es verheißen war. Das Datum war der 3. April 1836, der Ort der Kirtland-Ohio-Tempel. An diesem Ort und in diesem Moment hat er für wahr das verheißene Priestertum übertragen. Die Schlüssel für die Erlösung der Verstorbenen und die Vereinigung von Ehepaaren und Familien hinweg über alle Generationen der Zeit und bis in alle Ewigkeit. Ohne dies wäre der Zweck der Schöpfung vereitelt worden. Und in diesem Sinne würde die Erde verflucht oder völlig verwüstet werden. Bei der Andacht für Jugendliche vor der Weihung des Romtempels in Italien hielten die vielen hundert anwesenden jungen Männer und Damen für Präsident Nelson eigens vorbereitete Karten mit Namen ihrer Vorfahren hoch. Sie waren bereit, den Tempel sogleich nach Öffnung zu betreten und sich als Stellvertreter für diese Vorfahren taufen zu lassen. Das war ein höchst erfreulicher Augenblick und doch nur ein Beispiel für die immer schneller voranschreitenden Bemühungen, Zion für die Generationen aufzurichten, die vorausgegangen sind. Auch wenn wir uns eifrig bemühen, Zion aufzubauen und dabei unseren Teil zur Sammlung der Auserwählten des Herrn und zur Erlösung der Verstorbenen beisteuern, sollten wir innehalten und daran denken, dass es das Werk des Herrn ist und dass er es tut. Er ist der Herr des Weingartens und wir sind seine Diener. Er gebietet uns, dieses letzte Mal im Weingarten zu arbeiten und er arbeitet mit uns. Wahrscheinlich wäre es aber treffender zu sagen, dass er uns gestattet, mit ihm zu arbeiten. Es ist so, wie Paulus sagt, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber ließ wachsen. Er ist es, der sein Werk in seiner Zeit beschleunigt. Der Herr bedient sich unserer zugegebenermaßen unvollkommenen Bemühungen, unserer kleinen Mittel, um Großes zu Wege zu bringen. Diese große und letzte Evangeliumszeit strebt beständig ihrem Höhepunkt entgegen, nämlich Zion auf Erden. Das bei der herrlichen Wiederkehr des Erretters mit Zion aus der Höhe verbunden wird. Die Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, ist beauftragt, die Welt auf diesen Tag vorzubereiten, und das tut sie. Feiern wir also dieses Osterfest wahrhaftig, die Auferstehung Jesu Christi mit allem, was das für die Zukunft bedeutet. Seine Wiederkehr und tausendjährige Herrschaft in Frieden, ein rechtschaffenes Gericht und vollkommene Gerechtigkeit für jeden. Die Unsterblichkeit aller, die jemals auf dieser Erde gelebt haben, und die Verheißung von ewigem Leben. Christi Auferstehung ist die endgültige Zusicherung, dass alles ins rechte Lot gebracht wird. widmen wir uns dem Aufbau Zions, damit dieser Tag schneller anbricht. Im Namen Jesu Christi. Amen.
In dieser Zeit des Jahres denken wir voll Freude über das Sühnopfer des Erretters nach. Es handelt sich wahrhaftig um die erhabenste Lehre, die diese Welt oder dieses Universum je gekannt hat. Mehr als jede andere erweitert sie das Verständnis und berührt die Seele. Das Sühnopfer schenkt uns Hoffnung und verleiht unserem Leben Sinn. Was also ist das Sühnopfer Jesu Christi? In gewissem Sinne besteht es aus einer Reihe heiliger Ereignisse. Es begann im Garten Gethsemane, setzte sich am Kreuz fort und gipfelte darin, dass der Retter aus dem Grab auferstand. Der Beweggrund dafür war unfassbar große Liebe zu jedem von uns. Es erfordert jemanden, der ohne Sünde war, der unbegrenzte Macht über die Elemente, selbst über den Tod besaß, der ohne jede Einschränkung dazu imstande war, die Folgen all unserer Sünden und Gebrechen zu erleiden und der tatsächlich unter alles hinabfuhr. Dies war die Mission Jesu Christi. Dies war sein Sühnopfer. Und welchen Zweck erfüllt es? Es soll uns ermöglichen, in die Gegenwart Gottes zurückzukehren, mehr wie er zu werden und eine Fülle der Freude zu empfangen. Dafür mussten 4 Hindernisse überwunden werden. Erstens der physische Tod. Zweitens der durch Adam und unsere Sünden verursachte geistige Tod. Drittens unsere Bedrängnisse und Krankheiten. Viertens unsere Schwächen und Unzulänglichkeiten. Doch wie konnte der Erretter dies zu Wege bringen, ohne gegen die Gesetze der Gerechtigkeit zu verstoßen? Stellen Sie sich kurz einen Mann vor, der einen berauschenden freien Fall erleben will. Er trifft eine unüberlegte Entscheidung und springt spontan aus einem kleinen Flugzeug. Gleich darauf wird ihm klar, wie töricht er gehandelt hat. Er möchte sicher landen, aber es gibt ein Hindernis, das Gesetz der Schwerkraft. Er bewegt mit erstaunlicher Geschwindigkeit die Arme, doch seine Hoffnung zu fliegen ist vergebens. Er dreht sich so, dass er eher gleitet, um so den Absturz zu verlangsamen, aber das Gesetz der Schwerkraft ist unerbittlich und unbarmherzig. Er versucht, mit diesem elementaren Naturgesetz zu verhandeln. Es war ein Fehler, ich werde es nie wieder tun. Sein Flehen stößt jedoch auf taube Ohren. Das Gesetz der Schwerkraft kennt kein Mitleid, es macht keine Ausnahme. Glücklicherweise jedoch spürt der Mann plötzlich etwas auf seinem Rücken. Sein Freund im Flugzeug, der die törichte Entscheidung bemerkt hatte, hatte ihm kurz vor dem Sprung einen Fallschirm auf den Rücken aufgesetzt. Der Mann ergreift die Reißleine und zieht daran. Erleichtert gleitet er sicher dem Boden entgegen. Man könnte jetzt fragen, wurde gegen das Gesetz der Schwerkraft verstoßen oder sorgt der Fallschirm im Rahmen dieses Gesetzes für eine sichere Landung? Wenn wir sündigen, sind wir wie der törichte Mann, der aus dem Flugzeug sprang. Was wir auch auf uns gestellt versuchen, uns erwartet nur der Aufprall. Wir sind dem Gesetz der Gerechtigkeit unterworfen, das, wie das Gesetz der Schwerkraft, streng und gnadenlos ist. Wir können nur deshalb errettet werden, weil uns der Erretter durch sein Sühnopfer barmherzigerweise geistig mit einer Art Fallschirm ausgerüstet hat. Wenn wir Glauben an Jesus Christus haben und umkehren, nämlich unseren Teil tun und die Reißleine ziehen, wird die schützende Macht des Erretters für uns freigesetzt und wir können geistig unverletzt landen. Das ist jedoch nur möglich, weil der Erretter die 4 Hindernisse überwunden hat, die unseren geistigen Fortschritt verhindern können. Erstens der Tod. Der Erretter hat durch seine herrliche Auferstehung den Tod überwunden. Der Apostel Paulus hat verkündet, wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht. Zweitens, die Sünde. Der Erretter hat für alle, die umkehren, Sünde und Schuld überwunden. Seine reinigende Macht reicht so tief und weit, dass Jesaja verheißen hat, sind eure Sünden wie Scharlach, weiß wie Schnee werden sie. Gelegentlich habe ich mit guten Mitgliedern gesprochen, denen es schwerfällt, sich selbst zu vergeben. Sie setzen der erlösenden Macht des Erretters unbeabsichtigt, doch irrtümlich Grenzen. Unwissentlich verwandeln sie ein unbegrenztes Sühnopfer in ein begrenztes, nämlich eines, das irgendwie ausgerechnet ihre Sünde oder Schwäche nicht mit einschließt. Aber es ist ein unbegrenztes Sühnopfer, denn es umfasst jede Sünde und jede Schwäche wie auch jede Misshandlung, jedes von anderen verursachte Leid. Von Truman Madsen stammten diese tröstlichen Worte. Falls manche von ihnen zu der irrigen Überzeugung verleitet wurden, sie seien zu weit gegangen, sie seien so von der Sünde vergiftet worden, dass sie unmöglich jemals wieder werden können, was sie hätten sein können, ihnen möchte ich sagen, ich bezeuge, dass sie nicht so tief sinken können, dass das Licht und die unermessliche Intelligenz Jesu Christi sie nicht erreichen können. Ich bezeuge, dass Christus da ist, solange sie auch nur einen Funken Bereitschaft zur Umkehr besitzen und die Hand nach ihm ausstrecken. Er ist nicht nur dorthin hinabgefahren, wo sie sich befinden, sondern noch darunter, auf dass er in allem sei und durch alles das Licht der Wahrheit. Ein Grund, weshalb es so sehr darauf ankommt, das Sühnopfer des Erretters und seine unbegrenzten Auswirkungen zu verstehen, ist der, dass mit einem tieferen Verständnis der tiefere Wunsch einhergeht, uns selbst und anderen zu vergeben. Auch wenn wir an die reinigende Macht Christi glauben, stellt sich oft die Frage, woher weiß ich, ob mir meine Sünden vergeben wurden? Wenn wir den Heiligen Geist verspüren, ist das ein Zeugnis dafür, dass uns vergeben wurde oder dass die Reinigung gerade stattfindet. Präsident Henry Eyring hat gesagt, wenn Sie den Einfluss des Heiligen Geistes verspürt haben, können Sie das als Beleg dafür ansehen, dass sich das Sühnopfer für Sie auswirkt. Manch einer fragt sich, wenn mir vergeben wurde, warum habe ich dann immer noch Schuldgefühle? Vielleicht ist die Erinnerung an unsere Schuld eine Warnung, die Gott uns in seiner Barmherzigkeit erteilt, eine Art geistiges Stoppschild, das uns zumindest eine Zeit lang deutlich mahnt, wenn wir mit weiteren Versuchungen konfrontiert sind. Geh nicht diesen Weg. Du weißt, welcher Schmerz darauf folgen kann. In diesem Sinne ist die Erinnerung daran ein Schutz und keine Strafe. Ist es denn möglich, dass wir an unsere Sünden denken, aber dennoch frei von Schuldgefühlen sind? Alma erinnerte sich an seine Sünden auch Jahre nach seiner Umkehr. Aber als er Jesus um Barmherzigkeit anrief, konnte er, wie er sagte, nicht mehr an meine Qualen denken. Ja, ich wurde durch die Erinnerung an meine Sünden nicht mehr gemartert. Wie konnte er an seine Sünden denken, ohne dabei Schmerz oder Schuld zu empfinden? Weil wir, wenn wir umkehren, aus Gott geboren werden. Wir werden, wie es in den Heiligen Schriften heißt, neue Geschöpfe in Christus. Wir können dann völlig aufrichtig sagen, ich bin nicht mehr der Mensch, der diese Sünde einmal begangen hat. Ich bin ein neues, verwandeltes Geschöpf. Drittens, Bedrängnisse und Krankheiten. Alma prophezeite, dass Christus hingehen und Schmerzen und Bedrängnisse und Versuchungen jeder Art leiden werde. Warum? Auf dass sein Inneres von Barmherzigkeit erfüllt sei, damit er gemäß dem Fleische wisse, wie er seinem Volk beistehen könne, gemäß dessen Schwächen. Wie macht er das? Manchmal nimmt er die Bedrängnis von uns. Manchmal gibt er uns Kraft, durchzuhalten. Und manchmal lässt er uns die Bedrängnis aus einer ewigen Perspektive sehen und so deren Vergänglichkeit besser erkennen. Als Joseph Smith seit fast 2 Monaten im Gefängnis zu Liberty festsaß, rief er schließlich aus, »O Gott, wo bist du?« Anstatt sofort für Linderung zu sorgen, erwiderte Gott, »Mein Sohn, Friede sei deiner Seele. Dein Ungemach und deine Bedrängnisse werden nur einen kleinen Augenblick dauern, und dann, wenn du gut darin ausharrst, wird Gott dich in der Höhe erhöhen.« Joseph erkannte nun, dass diese bittere Erfahrung angesichts der Ewigkeit lediglich ein winziger Punkt war. Mit diesem erweiterten Blick schrieb er den Heiligen aus jener Gefängniszelle, »Viel geliebte Brüder, lasst uns frohgemut alles tun, was in unserer Macht liegt, und dann mögen wir mit größter Zuversicht ruhig stehen, um die Errettung Gottes zu sehen. Dem Sühnopfer des Erretters verdanken wir eine ewige Perspektive, die unseren Prüfungen Bedeutung verleiht und uns Hoffnung auf Befreiung schenkt. Viertens, Schwächen und Unzulänglichkeiten. Infolge seines Sühnopfers besitzt der Erretter eine Macht, auch als Gnade bezeichnet, die uns helfen kann, unsere Schwächen und Unzulänglichkeiten zu überwinden und uns somit in unserem Streben, mehr wie er zu werden, unterstützen kann. Daher verkündete Moroni, ja, kommt zu Christus und werdet in ihm vollkommen, damit ihr durch seine Gnade in Christus vollkommen seid. Es scheint zumindest 2 Wege und Mittel zu geben, wie wir diese helfende Macht, die uns läutern, ja sogar vollkommen machen kann, für uns wirksam werden lassen können. Erstens, die errettenden Verordnungen. In den Heiligen Schriften erfahren wir, in den Verordnungen wird die Macht des Göttlichen kundgetan. Manchmal betrachten wir die Verordnungen vielleicht als eine Checkliste, da sie ja für die Erhöhung notwendig sind. Aber in Wahrheit setzt jeder Einzelne eine göttliche Macht frei, die uns hilft, mehr wie Christus zu werden. Zum Beispiel, wenn wir uns taufen lassen und die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, werden wir rein gemacht und werden somit heiliger, also mehr wie Gott. Außerdem kann durch den Heiligen Geist unser Verstand erleuchtet und unser Herz erweicht werden, sodass wir mehr wie Gott denken und fühlen. Und wenn wir als Ehepaare aneinander gesiegelt werden, ererben wir als Gabe Gottes das Recht auf Throne, Reiche, Gewalten und Mächte. Ein zweites Mittel, wie wir diese helfende Macht empfangen, sind die Gaben des Geistes. Durch das Sühnopfer Christi haben wir Anspruch darauf, die Gabe des Heiligen Geistes und die damit verbundenen Geistesgaben zu empfangen. Diese Gaben sind göttliche Eigenschaften. Daher werden wir mit jeder Geistesgabe, die wir erlangen, mehr wie Gott. Zweifellos werden wir deshalb in den Heiligen Schriften so häufig dazu angehalten, nach diesen Gaben zu streben. Präsident George Q. Cannon hat erklärt, niemand darf behaupten, er könne etwas Bestimmtes nicht überwinden, da es in seiner Natur liege. Damit kann er sich nicht rechtfertigen. Gott hat ja verheißen, dass er uns Gaben gibt, unsere Schwächen zu beheben. Falls wir unvollkommen sind, ist es unsere Pflicht, um die Gabe zu beten, die uns vervollkommnet. Zusammenfassend lässt sich sagen, das Sühnopfer des Erretters gibt uns Leben anstelle von Tod, Schmuck anstelle von Asche, Heilung anstelle von Schmerz und Vollkommenheit anstelle von Schwäche. Es ist das göttliche Gegenmittel gegen die Hindernisse und Kämpfe dieser Welt. In der letzten Woche seines irdischen Wirkens sagte der Erretter, in der Welt seid ihr in Bedrängnis, aber habt Mut, ich habe die Welt besiegt. Da der Erretter das Sühnopfer vollbracht hat, gibt es keine von außen kommende Kraft, kein Ereignis, keinen Menschen, weder Sünde noch Tod oder Scheidung, die uns davon abhalten könnten, die Erhöhung zu erlangen. Vorausgesetzt, wir halten Gottes Gebote. Dies wissend können wir frohgemut und mit der absoluten Gewissheit, dass Gott bei diesem höchsten Bestreben mit uns ist, vorwärts streben. Ich bezeuge, dass das Sühnopfer des Erretters nicht nur in seiner Reichweite unbegrenzt ist, sondern für jeden persönlich wirksam wird. Es kann uns nicht nur in die Gegenwart Gottes zurückbringen, sondern uns auch befähigen, so wie er zu werden. Und das ist letztlich das Ziel des Sühnopfers Christi. Dafür gebe ich dankbar und mit Gewissheit Zeugnis. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Wir sind dankbar für die wunderbaren Botschaften, die wir heute gehört haben. Und danken auch dem Tabernakelchor am Tempelplatz für die erbauliche Musik am heutigen Vormittag. Der Chor erfreut uns nun mit dem Lied »O du Held des wahren Glaubens«. Der Schlusssprecher in dieser Versammlung ist unser Prophet, Präsident Russell M. Nelson. Nach seinen Worten schließt der Chor die Versammlung mit dem Lied »Kommt, folget mir«. Das Schlussgebet spricht anschließend Schwester Jean B. Bingham, die Präsidentin der Frauenhilfsvereinigung. Meine lieben Brüder und Schwestern, meine Frau Wendy und ich freuen uns, an diesem Sonntagmorgen bei Ihnen zu sein. Vieles ist seit unserer letzten Generalkonferenz geschehen. In Concepción in Chile, Barranquilla in Kolumbien und Rom in Italien wurden neue Tempel geweiht. Bei diesen heiligen Ereignissen wurde der Heilige Geist in reichem Maße ausgeschüttet. Ich gratuliere den vielen Frauen und Männern, die vor kurzem das Buch Mormon gelesen und dabei Freude gefunden und verborgene Schätze entdeckt haben. Die Berichte über Wunder, die manche erlebt haben, inspirieren mich. Ich bin beeindruckt von den 11-jährigen jungen Männern, die jetzt als Diakone jeden Sonntag würdig das Abendmahl austeilen. Zusammen mit den 11-jährigen jungen Damen, die jetzt als Bienenkorbmädchen eifrig lernen und Aufgaben erfüllen, gehen sie in den Tempel. Die jungen Männer und die jungen Damen verkünden Wahrheiten des Evangeliums in aller Klarheit und mit Überzeugung. Ich freue mich mit den Kindern und Jugendlichen, die mithelfen, dass zu Hause das Evangelium gelehrt wird. Gemeinsam mit ihren Eltern folgen sie dem auf das Zuhause ausgerichteten, von der Kirche unterstützten Lehrplan. Wir haben dieses Foto von dem 4-jährigen Blake erhalten, der sich früh an einem Samstagmorgen ein Buch der Kirche griff und rief: Mein Geist braucht Nahrung. Blake, wir sind begeistert von dir und anderen, die sich entschließen, ihrem Geist Nahrung zu geben, indem sie sich an den Wahrheiten dieses wiederhergestellten Evangeliums Jesu Christi weiden. Und es ist uns eine große Freude, dass viele durch die Gottesverehrung und den Dienst im Tempel die Macht Gottes in ihrem Leben erfahren. Wie viele von Ihnen wissen, hat unsere Familie vor 3 Monaten schmerzlich Abschied nehmen müssen, als unsere Tochter Wendy aus diesem Erdenleben schied. Ich bin sehr dankbar, dass ich in den letzten Tagen ihres Kampfes gegen den Krebs die Gelegenheit zu einem Abschiedsgespräch zwischen Vater und Tochter hatte. Ich nahm ihre Hände und sagte ihr, wie sehr ich sie liebe und wie dankbar ich bin, ihr Vater zu sein. Ich sagte, du hast im Tempel geheiratet und deine Bündnisse treu gehalten. Du hast mit deinem Mann 7 Kinder auf die Welt gebracht und ihr habt sie zu ergebenen Jüngern Jesu Christi, tapferen Mitgliedern der Kirche und guten Bürgern erzogen. Und sie haben ebenbürtige Ehepartner gewählt. Dein Papa ist sehr, sehr stolz auf dich. Du hast mir viel Freude bereitet. Leise erwiderte sie: Danke, Papa. Es war ein bewegender, tränenreicher Moment. In ihren 67 Jahren haben wir zusammengearbeitet, zusammen gesungen und sind oft zusammen Ski gefahren. Doch an diesem Abend sprachen wir über das, was am wichtigsten ist, nämlich Bündnisse, heilige Handlungen, Gehorsam, Glaube, die Familie, Treue, Liebe und das ewige Leben. Wir vermissen unsere Tochter sehr. Dank des wiederhergestellten Evangeliums Jesu Christi machen wir uns jedoch keine Sorgen um sie. Wir bleiben weiterhin unseren Bündnissen mit Gott treu und leben in der Erwartung, einst wieder mit ihr zusammen zu sein. Unterdessen dienen wir dem Herrn hier und sie dient ihm dort, im Paradies. Meine Frau und ich waren dieses Jahr sogar schon im Paradies. Zumindest in der Stadt Paradise in Kalifornien. Tatsächlich fand unser geplanter Besuch dort keine 40 Stunden nach dem Heimgang unserer Tochter statt. Wir, sowie Elder Kevin W. Pearson und seine Frau June, wurden durch die Mitglieder des Pfahles Chico in Kalifornien sehr gestärkt. Wir erfuhren von ihrem großen Glauben, ihrem Dienst am Nächsten und den Wundern, die inmitten ihrer katastrophalen Verluste beim verheerendsten Flächenbrand in der Geschichte Kaliforniens geschehen waren. Bei unserem Besuch sprachen wir ausführlich mit John, einem jungen Polizeibeamten, der einer der vielen mutigen Ersthelfer war. Er erzählte von der dichten Finsternis, die sich am 8. November 2018 auf Paradise gelegt hatte, als Flammen und glühende Aschestücke wie eine Geißel durch den Ort fegten, Gebäude mit allem Hab und Gut verschlangen und nichts als Aschehaufen und blanke Schornsteine zurückließen. 15 Stunden lang war John durch die undurchdringliche Finsternis gefahren, in der glühende Aschestücke bedrohlich durch die Luft schossen, während er einem nach dem anderen und einer Familie nach der anderen half, in Sicherheit zu gelangen. Und all das unter Einsatz seines Lebens. Am meisten quälte John während dieser ungeheuren Strapaze jedoch die bohrende Frage: Wo ist meine Familie? Nach vielen schrecklichen Stunden voller Angst erfuhr er endlich, dass sie in Sicherheit gebracht worden war. Johns Sorge um seine Familie nehme ich zum Anlass, heute zu all jenen von Ihnen zu sprechen, die sich gegen Ende des Erdenlebens vielleicht fragen: Wo ist meine Familie? An jenem künftigen Tag, wenn Ihre irdische Prüfungszeit zu Ende ist und Sie in die Geisterwelt eingehen, werden Sie mit der herzzerreißenden Frage konfrontiert: Wo ist meine Familie? Jesus Christus weist den Weg, der zurück in unsere ewige Heimat führt. Er versteht den vom Vater im Himmel aufgestellten Plan des ewigen Fortschritts besser als jeder von uns. Schließlich ist er der Schlussstein des Ganzen. Er ist unser Erlöser, unser Heiler und unser Retter. Seit der Vertreibung Adams und Evas aus dem Garten von Eden streckt Jesus, der Messias, seinen mächtigen Arm aus, um allen zu helfen, die ihm nachfolgen wollen. In den Heiligen Schriften lesen wir immer wieder, dass trotz der vielerlei Sünden von vielerlei Menschen seine Arme noch immer ausgestreckt sind. Der Geist in jedem von uns sehnt sich von Natur aus danach, dass die Liebe der Familie für immer Bestand hat. Liebeslieder verewigen die trügerische Hoffnung, dass nur Liebe nötig sei, wenn man für immer vereint sein will. Und es gibt einige, die irrtümlich glauben, durch die Auferstehung Jesu Christi gelte allen Menschen die Verheißung, dass sie nach dem Tod bei ihren Lieben sein werden. In Wahrheit hat der Erretter selbst deutlich genug gemacht, dass durch seine Auferstehung zwar sichergestellt ist, dass ein jeder, der je gelebt hat, gewiss auferstehen und für immer leben wird, dass jedoch viel mehr erforderlich ist, wenn wir den großen Vorzug der Erhöhung genießen wollen. Errettung ist Sache des Einzelnen, Erhöhung hingegen Sache der Familie. Beachten Sie diese Worte, die der Herr Jesus Christus zu seinem Propheten gesagt hat. Ich zitiere: Alle Bündnisse, Verträge, Verbindlichkeiten, Verpflichtungen, Eide, Gelöbnisse, Handlungen, Bindungen, Vereinbarungen und Erwartungen, die nicht sowohl für die Zeit als auch für alle Ewigkeit geschlossen und eingegangen und vom Heiligen Geist der Verheißung gesiegelt werden, haben bei der Auferstehung von den Toten und danach keinerlei Wirksamkeit, Kraft und Gültigkeit. Denn alle Verträge, die nicht zu diesem Zweck geschlossen werden, haben ein Ende, wenn die Menschen tot sind. Zitat Ende. Was ist also erforderlich, damit eine Familie für immer erhöht sein kann? Wir haben Anspruch auf diesen Vorzug, wenn wir mit Gott Bündnisse eingehen, diese Bündnisse halten und die notwendigen heiligen Handlungen empfangen. Dies ist schon seit Anbeginn der Zeit so. Adam und Eva, Noach und seine Frau, Abraham und Sarah, Lehi und Saria und alle anderen ergebenen Jünger Jesu Christi seit der Erschaffung der Welt sind mit Gott dieselben Bündnisse eingegangen. Sie haben dieselben heiligen Handlungen empfangen, die wir heute als Mitglieder der wiederhergestellten Kirche des Herrn mit der Taufe und im Tempel empfangen. Der Erretter fordert alle auf, ihm in die Wasser der Taufe zu folgen und später im Tempel zusätzliche Bündnisse mit Gott zu schließen, also weitere notwendige Verordnungen zu empfangen und sie treu einzuhalten. All dies ist erforderlich, wenn wir für immer mit unserer Familie und mit Gott erhöht sein wollen. Es tut mir im Herzen weh, dass viele Menschen, die ich schätze, bewundere und respektiere, seiner Aufforderung nicht nachkommen. Sie beachten das Flehen Jesu Christi nicht, wenn er ihnen zuruft: Komm und folge mir nach. Ich verstehe, warum Gott weint. Auch ich weine um diese Freunde und Verwandten. Es sind wunderbare Männer und Frauen, die sich ihrer Familie und gesellschaftlichen Aufgaben widmen. Sie wenden großzügig Zeit, Kraft und Mittel auf. Und die Welt ist dank ihrer Bemühungen ein besserer Ort. Aber sie haben sich dafür entschieden, keine Bündnisse mit Gott einzugehen. Sie haben nicht die heiligen Handlungen empfangen, die sie mit ihrer Familie erhöhen und für immer mit ihr verbinden werden. Wie sehr wünschte ich, ich könnte mit ihnen sprechen und sie auffordern, ernsthaft darüber nachzudenken, was die Gesetze des Herrn ihnen ermöglichen. Ich habe mich gefragt, was ich nur sagen könnte, damit sie spüren, wie sehr der Erretter sie liebt, wissen, wie viel sie mir bedeuten und erkennen, dass bündnistreue Frauen und Männer eine Fülle der Freude empfangen können. Sie müssen begreifen, dass es im Jenseits zwar einen Ort für sie gibt, mit wunderbaren Männern und Frauen, die sich ebenfalls entschieden haben, keine Bündnisse mit Gott einzugehen, dass dies jedoch nicht der Ort ist, wo Familien vereint sein und den Vorzug genießen werden, für immer zu leben und Fortschritt zu machen. Dies ist nicht das Reich, wo sie die Fülle der Freude, des nie endenden Fortschritts und Glücklichseins erfahren werden. Diese höchsten Segnungen empfängt man nur, wenn man in einem erhöhten celestialen Reich lebt, mit Gott, unserem ewigen Vater, seinem Sohn Jesus Christus und unseren wunderbaren, würdigen Angehörigen, die sich dafür bereit gemacht haben. Ich fühle mich gedrängt, meinen unschlüssigen Freunden zu sagen, sie haben sich in diesem Leben niemals bei irgendetwas mit dem Zweitbesten begnügt. Wenn sie es jedoch ablehnen, das wiederhergestellte Evangelium Jesu Christi voll und ganz anzunehmen, entscheiden sie sich dafür, sich mit dem Zweitbesten zu begnügen. Der Erretter hat gesagt, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn sie sich jedoch dafür entscheiden, keine Bündnisse mit Gott einzugehen, begnügen sie sich für alle Ewigkeit mit einem sehr dürftigen Dach über dem Kopf. Weiter würde ich meine unschlüssigen Freunde flehentlich bitten, schütten Sie Gott Ihr Herz aus. Fragen Sie ihn, ob dies alles wahr ist. Nehmen Sie sich Zeit, sich mit seinen Worten zu befassen. Vertiefen Sie sich darin. Wenn Sie Ihre Familie aufrichtig lieben und den Wunsch haben, für alle Ewigkeit mit ihr erhöht zu sein, zahlen Sie jetzt den Preis durch ernsthaftes Schriftstudium und inständiges Beten, um diese ewigen Wahrheiten zu erkennen und dann entsprechend zu leben. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie überhaupt an Gott glauben, beginnen Sie genau damit. Sie müssen wissen, wenn man keine Erfahrungen mit Gott gemacht hat, kann man an der Existenz Gottes zweifeln. Sorgen Sie also dafür, dass Sie erste Erfahrungen mit ihm machen. Üben Sie Demut. Beten Sie darum, dass Sie offene Augen haben und die Hand Gottes in Ihrem Leben und der Welt, die Sie umgibt, erkennen. Bitten Sie ihn, dass er Sie wissen lässt, ob er wirklich da ist, ob er Sie kennt. Fragen Sie ihn, was er für Sie empfindet, und dann hören Sie zu. Ein solcher lieber Bekannter hatte nur begrenzt Erfahrungen mit Gott gemacht, doch er sehnte sich danach, bei seiner verstorbenen Frau zu sein. Er bat mich, ihm zu helfen. Ich empfahl ihm, sich mit den Missionaren zu treffen, damit er die Lehre Christi verstehen und von den Bündnissen, heiligen Handlungen und Segnungen des Evangeliums erfahren konnte. Das tat er auch. Doch er meinte dann, der Weg, den sie ihm empfahlen, verlange ihm zu viele Änderungen in seinem Leben ab. Er sagte, diese Gebote und Bündnisse sind einfach zu schwierig für mich. Außerdem kann ich auf keinen Fall den Zehnten zahlen und ich habe keine Zeit, in der Kirche mitzuhelfen. Dann bat er mich, wenn ich gestorben bin, dann erledigen Sie doch bitte die notwendige Tempelarbeit für meine Frau und mich, damit wir wieder vereint sein können. Zum Glück bin ich nicht der Richter dieses Mannes. Ich bezweifle jedoch die Wirksamkeit der stellvertretenden Tempelarbeit für einen Mann, der die Gelegenheit hatte, sich schon zu Lebzeiten taufen zu lassen, schon hier im Erdenleben zum Priestertum ordiniert zu werden und die Segnungen des Tempels zu empfangen, der aber dann bewusst die Entscheidung getroffen hat, diesen Weg abzulehnen. Meine lieben Brüder und Schwestern, Jesus Christus fordert uns auf, den durch Bündnisse vorgezeichneten Weg nach Hause zu unseren himmlischen Eltern zu gehen und mit unseren Lieben zusammen zu sein. Er fordert uns auf, komm und folge mir nach. Als der Präsident seiner Kirche wende ich mich an Sie, die Sie sich von der Kirche entfernt haben, und an Sie, die Sie sich noch nicht wirklich bemüht haben zu erkennen, dass die Kirche des Erretters wiederhergestellt wurde, und bitte Sie inständig, leisten Sie die geistige Arbeit, durch die Sie es selbst herausfinden können, und tun Sie es bitte jetzt. Die Zeit wird knapp. Ich bezeuge, dass Gott lebt. Jesus ist der Messias. Seine Kirche und die Fülle seines Evangeliums wurden wiederhergestellt, um uns Freude zu schenken. In diesem und im künftigen Leben. Dies bezeuge ich im Namen Jesu Christi. Amen.
Unser lieber Vater im Himmel, wir sind so dankbar, dass wir heute wieder hören konnten, dass wir auf einer stabilen, festen Grundlage stehen. Wir danken dir für deine Liebe, die wir heute so reichlich empfangen haben, wo auch immer wir sind. Und wir danken dir aus tiefstem Herzen und legen dir unser Herz zu Füßen. Wir danken dir für den Segen, das Evangelium in unserem Leben ist. Wir beten, dass du uns hilfst, diese Liebe, deine Liebe, weiterzugeben mit denen um uns herum und uns vorbereiten auf das zweite Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus. Und wir danken dir für alle Segnungen, die wir von dir erhalten. Und das tun wir im Namen deines Sohnes, Jesus Christus. Amen.
This has been a broadcast of the 189th annual.
Dies war eine Übertragung von der 189. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Es haben Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche gesprochen. Für die Musik hat der Tabernakelchor am Tempelplatz gesorgt. Diese Sendung war eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt.